Es sind sehr bewegende Zeiten. Für mich war es gestern so ein Augenöffner. Ich kam so um kurz vor 17 Uhr hier in die Gemeinde und in jedem Raum wuselte das. Unten kam ich in die unteren Räume rein, da war die asiatische Gruppe. Die waren nach dem Gottesdienst gerade beim Essen. Hallo Pastor, komm, iss mit. Ich sage, nee, ich bin noch eingeladen. Geht jetzt gerade gar nicht. Hier oben tobte das Leben mit der äthiopischen Gemeinde. Und dann hatten wir eine Einladung zum ägyptischen Weihnachtsessen. Die hatten ja am 6. und am 7. ihr Weihnachtstag nach dem julianischen Kalender gerechnet. Ja, wir machen ja den gregorianischen, warum auch immer, aber die nach dem julianischen. Und dann denke ich, na, die sind hinten im Laminatraum. Da war die Bibelstunde der Jugendlichen von der äthiopischen Gemeinde. Hier oben lief der äthiopische Gottesdienst. Ich dachte, das ist ja interessant. Und draußen auf dem Hof stand ein ganz verzweifelter Mensch, der eine Behinderte abholen wollte und wusste nicht, wo er hin musste. Und war am Telefonieren. Ich dachte, das ist Leben. Du kommst hier hin, an jeder Ecke ist Leben. Und dann durften wir noch bei euch zusammen das Abendessen genießen in der arabischen Sprachverwirrung. Ich kann immer noch nicht verstehen, wie die Leute diese Sprache sprechen und auch vor allem verstehen können. Ich sitze immer ganz andächtig daneben und packe das nicht. Aber so ist es doch schön. Ich bin nach wie vor begeistert über die Taufe, die wir am 1. Januar hier hatten. Wer war mit dabei? War gut, oder? Ich bin sowas von begeistert und ich hoffe, dass wir hier an diesem Punkt zu Wiederholungstätern werden. Dass in diesem Jahr ganz viele Leute sagen, ich will mit Jesus unterwegs sein. Aber ich dachte vielleicht, bevor wir da ins Schwärmen kommen, nochmal so eine kleine Erinnerung, wo wir eigentlich stehen, dass wir das brauchen, ein neues Herz und einen neuen Geist, den Gott in uns gibt, nach Hesekiel 36, 26, die Jahreslosung. Und am Anfang des Jahres muss man sich erinnern, was wirklich wichtig ist. Und als ich darüber nachgedacht und gebetet habe, was setze ich an den Anfang außer der Jahreslosung im Gottesdienst, dachte ich, okay, beten. Aber ihr seid doch, so wie ich das einigermaßen mitkriege, ihr seid ja fromme Leute und mit euch über Beten reden ist doch eigentlich Quatsch. Das ist Eulen nach Athen tragen, um das mit der griechischen Sache zu sagen. Und ich dachte, nee, beten ist wichtig, auch weil ich euch zur Allianz Gebetswoche gezielt einladen möchte. Wir werden diese Woche wieder jeden Abend in diesem Bezirk beten können. Der erste Abend wird bei Teen Challenge sein. Der zweite Abend wird wieder im Rathaus sein. Paula im letzten Jahr. Sie wollte einmal auf dem Bürgermeisterstuhl sitzen. Wir werden uns wieder im Rathaus treffen. Und ich hoffe, ihr seid alle dabei. Wenn man auf den Sitzen der Bezirksverordneten sitzt und sagt, also da sitzt immer Emil Schneider, ach Herr Jesus, den kenne ich zwar nicht, aber du, den segnen wir jetzt mal. Und ein weiteres besonderes Ereignis wird sein in der Karl Bonhoeffer Nervenklinik. Hier würde ich euch auch sehr einladen, dabei zu sein, weil wir werden dort ganz gezielt für diesen Bereich beten. Das ist ja nach wie vor eine geschlossene Abteilung für Leute, die psychisch krank sind. Und es ist eines der größten Übergangswohnanlagen für Flüchtlinge in dieser Stadt. Und wir haben die Kirche dort zur Verfügung gestellt bekommen, eine absolut schöne Kirche, sieht man leider jetzt hier nicht so sehr auf dem Bild. Dort werden wir beten. Und ich hoffe, ihr seid alle mit dabei. Ihr seid alle mit dabei, weil Beten verändert die Welt. Amen. Okay, aber ihr seid so, der Paul, das ist... Aber ich will mit euch einen ganz bekannten Text geben. Der kam mir jedes Mal, wenn ich im Halbschlaf da lag und sage, Herr Jesus, was ist Sonntagmorgen dran? Dann kam immer wieder dieser Bibelvers und ich weiß nicht, wie oft ich da vielleicht drüber gepredigt habe, aber ich will ihn an den Anfang des Jahres stellen und uns ermutigen, dieses Jahr wirklich mit Gebet, mit einem neuen Aufschwung für Gebet zu nehmen. Weil ich glaube, mehr denn je brauchen wir das. Im Idea Spektrum Heft, das dieser Tage rauskam, war die Frage, warum wird in Deutschland so wenig gebetet? Wäre ich ein guter Muslime, ich würde meinen Teppich immer im Auto liegen haben, damit ich mehrfach am Tag ausrollen kann und würde beten. Aber wer rollt seinen inneren Gebetsteppich von uns mehrfach täglich aus? Ich lese den Text. Jakobus 5, 16 bis 18. Auch nochmal zur Erinnerung, den ersten Teil, auf den ich heute nicht so eingehe. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Und jetzt kommt das, wo ich drauf abfahren werde. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir, und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte, und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals, und der Himmel gab den Regen, und die Erde brachte ihre Frucht. Die Jünger kamen ja zu Jesus und sagten, lehre uns beten. Und Jesus lehrt sie das Vaterunser, was wir heute schon in unserer Tradition entsprechend formuliert und ausgesprochen haben. Aber die Frage ist doch, welchen Teil meint hier Jakobus? Er erklärt einmal, wie das mit Elia war. Das ist ja so eine Geschichte, die im 1. Könige 17 und 18 beschrieben wird. Damals waren es politisch sehr wüste Zeiten. Ein König in Israel nach dem anderen versaute nach und nach die Gesellschaft. Gott hatte Regeln gegeben. Und mit jeder Herrschaft wurde der Glaube mehr runtergedrückt und die Willkür der politischen Liga griff mehr und mehr um sich. Gott hat einen tollen Plan gegeben, wie dieses Volk als Zeuge seiner Größe und Güte stehen sollte. Und dann kommen die Herrscher und ruinieren das. Das ist eine Herausforderung für jede geistliche Leiterschaft in diesem Land, für jede politische Leiterschaft. Ruinieren wir die Werte, die Gott gegeben hat, oder bauen wir sie auf? Und mitten in diese Zeit hinein, spricht Gott zu Elia, gib mal Acht, du gehst jetzt zum König und sagst ihm, gib mal Acht, damit du weißt, dass du Gott wieder dienen sollst, es regnet jetzt mal 3,5 Jahre nicht. Der König sagt, wer bist denn du? Elia betete und 3,5 Jahre kein Regen. Ich glaube, dann könnte man über den Tegeler See zu Fuß gehen, weil kein Wasser mehr drin ist. Und dann kommt er wieder und sagt, so, jetzt bete ich nochmal und jetzt wird es wieder regnen und zack, Gott hört. Und das wird hier als Maßstab genommen. Und jetzt guck mal dein Gebetsleben an. Du hast doch noch nicht mal gebetet, dass heute kein Schnee liegt, ja? Oder dann hast du Konkurrenzgebet und der eine sagt, hoffentlich schneidet hier mal richtig wieder, wie früher mal, als 1962 der kalte Winter war. Das wäre noch mal was. Dann würden alle, die nach Deutschland geflohen sind, auch mal wissen, was ein deutscher Winter ist. Aber hier, das ist doch nichts. Und der andere sagt, nee, ich bete lieber was anders. Und da stellt sich die Vollmachtsfrage. Und da will ich hingehen, weil das spricht Jakobus an. Weil er sagt letzten Endes, Elia war ein schwacher Mensch wie wir oder Gemütsregung hatte er wie wir, wird in anderer Übersetzung weitergegeben. Er hatte die gleichen Gemütsbewegungen und er hatte ein inständiges Gebet, so übersetzt die Elberfelder. Und hier spricht er hinein und ich gehe mit euch jetzt nochmal und guck mal, was Jakobus hier anmerkte. Er sagte als erstes, es muss ein Gebet eines Gerechten gesprochen werden. komme ich gleich noch drauf. Das Zweite, es muss in Ernsthaftigkeit gesprochen werden. Die Ehre Gottes suchend. Es muss ein inständiges Gebet sein, das heißt zielorientiert. Damals bei Elia war es so, dass er wieder Gottes Rechte an seinem Volk erbeten wollte. Und es muss ein Gebet sein in aller Schwachheit. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Wenn ich für Kranke bete, in meinem Hinterkopf ist meine Schwäche, ich denke dann immer, was passiert, wenn nichts passiert? Anstatt zu beten, was passiert, wenn was passiert? Ja, versteht ihr? Und darum geht es in dieser Schwachheit. Und ich habe gedacht, mit welcher Geschichte werde ich euch da konfrontieren, um das ein bisschen klarer zu machen. Und ich gehe mit euch in die Apostelgeschichte 10. Das lese ich jetzt nicht ganz, aber das ist Cornelius und seine Gerechtigkeit. Cornelius war ein Hauptmann in der römischen Armee. Centurius, jeder, der Asterix liest, der weiß, wie so einer aussieht. Er war über verschiedene Kohorten, je nachdem, wie hoch sein Centurio-Rang war, gestellt. Mindestens sollten es 100 Leute sein, daher kommt der Name Centurio. Und dieser Cornelius, wenn man in der Geschichte liest, wird nach der Überlieferung gesagt, dass er später, nachdem er sich bekehrt hat, sogar Bischof von Caesarea geworden ist. Und soll da auch den Märtyrertod gestorben sein. Deswegen ehrt ihn die katholische Kirche am 20. Oktober oder die orthodoxe Kirche am 13. September mit dem Namenstag, mit dem Gedenktag. So, dieser Mann, Cornelius, dieser Hauptmann, fing an zu beten. Der war doch noch gar kein Christ. Aber er fing an zu beten, so 3-4 Stunden vor Sonnenuntergang. Und dann stelle ich mir so einen Hauptmann vor, der war so eine Art Manager-Typ in der damaligen Gesellschaft. Ich weiß nicht, wer von euch manchmal Zeitprobleme hat. Ich stehe morgens auf und in meinem Kopf rattert das nicht, gelobt sei der Herr, ich bin wieder wach. Sondern bei mir fällt sofort ein, was ich alles tun sollte. Oder mir fällt ein, was ich alles nicht getan habe. Das sind dann die Horrorträume, wenn ich wach werde. Und dann habe ich im Moment keine Lust zu beten. Dann denke ich erstmal Zähne putzen und während dem Zähneputzen kommen mir neue Gedanken. Und nach dem Zähneputzen sehe ich meine Frau zum ersten Mal nach dem, ja, im wachen Zustand. Ja, versteht ihr? Und ja, und dann erstmal einen Kaffee, um wach zu werden. Ja, und dann mal sehen, was in den Nachrichten so kommt. Und dann sitzt du im Auto und sagst, na, jetzt hätte ich eigentlich eine längere Gebetszeit verdient und man ist schon unterwegs und ärgert sich darüber, dass einem wieder einer die Vorfahrt nimmt. Dann komme ich in die Gemeinde und denke, ja, jetzt kann ich beten, jetzt bin ich an heiligem Ort. Und dann, ja, versteht ihr, ich habe meine Termine. Und dieser Mann, dieser Hauptmann, der war wirklich eine agile Figur. Der musste was leisten, der musste Leistung bringen. Und der hatte nichts Besseres zu tun, als 3-4 Stunden vor Sonnenaufgang, vor Sonnenuntergang anzufangen zu beten. Und er war noch nicht mal Christ. Das musst du dir mal vorstellen. Das war noch ein klassischer Heide, der war noch nicht mal getauft. Ob der beim Abendmahl zugelassen worden wäre, weiß ich gar nicht. Aber versteht ihr, das war so ein Typ. Der hatte nichts anderes zu tun, Besseres zu tun, als seine ganze Kohorte beiseite zu lassen und sagen, Jungs, ich gehe mal beten. Was meint ihr, was der für eine Stellung in der Armee hatte? Ich kann mich daran erinnern, wie ich im Betrieb noch als Ingenieur gearbeitet habe. War hochinteressant, nicht? Ich bin morgens hingegangen ins Büro und habe gesagt, in Jesu Namen, habe aber erst mal geguckt, ob die Sekretärin auch wirklich nicht hinhört und habe gesagt, diesen Tag weihe ich dir, Herr Jesus. Ja? Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, der Sekretärin zu sagen, geben Sie mal Acht, wir haben gerade 4 Uhr, in 2 Stunden geht die Sonne unter. Wenn jemand anruft, sagen Sie, der Nogosek betet gerade. Auf die Idee wäre ich nie gekommen. Wäre gut gewesen für den Betrieb, ja. Aber versteht ihr? So war er. Und von ihm wird gesagt in Apostelgeschichte 10, Vers 2, er war fromm, gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, der dem Volk viele Almosen, also Spenden gab und alle Zeit zu Gott betete. Und in Apostelgeschichte 10, Vers 22 sagt der Abgesandte zu Petrus, wir kommen von einem Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann und der ein gutes Zeugnis hat vor der ganzen Nation der Juden. Was für eine Personenbeschreibung über einen Mann, der noch gar kein Christ war. Ich meine, bei uns im Betrieb war das damals so, da wusste nach einer Zeit lang jeder, dass ich fromm war. Auch das hing auch manchmal damit zusammen, wenn wir irgendeinen größeren Auftrag hatten und ich musste hinfahren, dann hatten sie im Betrieb heimlich gewettet, ob der Nogosek sich die Ohren dabei bricht. Und nachdem der Auftrag gut ausgegangen war, bin ich durch den Betrieb gegangen und sagte, ihr habt verloren. Es war dann immer ein bisschen lustig, nicht? Aber wie das so ist. Aber hier gucken wir nochmal hin. Er war fromm. Was für ein Zeugnis. Wenn man dich beschreibt von der Nachbarschaft, kann man sagen, da ist eine fromme Frau, ein frommer Mann, der dort wohnt. Gut, man kann das noch bei uns verwechseln mit freundlich. Ah ja, da habe ich das Fromme, jetzt kommt das Gottesfürchtige erst. Kann man das sagen? Dass sie wissen, du bist gottesfürchtig. Du fürchtest Gott, du willst ihn ehren. Naja, dass du eine Spende gibst, das werden sie vielleicht irgendwann mitgekriegt haben. Auch, dass du von der ganzen Familie geachtet wirst, auch das wird man sicher wissen, hoffentlich. Und dann, ob man dich in der Gesellschaft ernst nimmt. Was steht auf deinem Grabstein? Er war gottesfürchtig, er war fromm, er gab Almosen, er war geachtet in der Familie und in der Gesellschaft. Das wäre was, nicht? Aber besser ist, das ist jetzt schon als dein Ruf. Und in dieser Geschichte gibt es eine andere Person, die heißt Petrus. Die Gerechtigkeit von Petrus. Der betete auch, diesmal so um die Mittagszeit rum. Dem knurrte der Magen. Zwischendurch im Gebet, so lese ich das in der Apostelgeschichte, geht er vielleicht runter in die Küche und sagt, könnt ihr mir was zu essen machen, aber ich gehe nochmal wieder hoch zum Beten. Er ordnete an, ich brauche Mittagessen. Nun gut, da kann man verstehen, der war mit Jesus unterwegs, dass er entsprechend regelmäßig betete. Aber auch er war fromm. Er hatte sein Leben geändert, nachdem er Jesus begegnet war. Auch er war gottesfürchtig. Auch er gab Almosen, sicher in einer anderen Form. Er sagte, Gold und Silber habe ich nicht, aber steh auf, nimm deine Trage und geh. Die Almosen würde ich auch gerne weitergeben. Aber seine Gerechtigkeit war eine ganz andere. Er lebte aus der Begnadigung heraus. Und das ist eigentlich der Punkt, wo wir mit unterwegs sind, die wir wiedergeboren sind, die wir getauft worden sind, dass wir sagen, unsere Gerechtigkeit besteht nicht in den guten Taten, sondern unsere Gerechtigkeit besteht darin, dass Jesus sagt, hey Paul, möchtest du in meinem Boot mitrudern? Und ich habe dann irgendwann gesagt, ja Jesus, ich kann da nichts versprechen, darf nicht langweilig werden, aber ich möchte mit. Und dann sagt er, okay, dich nehme ich. Aber das geht nicht so einfach, du musst eine Sündenbekenntnis ablegen. Ach, sage ich, Herr Jesus, so schlimm war ich doch nicht. Doch, sagte Herr Jesus, darf ich dir mal ein paar Dinge sagen? Und ich weiß, ich habe dann als junger Mann im Gras in Unglinghausen gekniet, im Moos, hatte nachher feuchte Stellen hier unten und habe mein Leben Jesus gegeben. Und hinter dem Gebet habe ich gesagt, aber eins nochmal, Herr Jesus, es darf nie langweilig werden, dass er so direkt Gebete gehört, habe ich nicht gedacht, aber so ist halt Gott. Man müsste vorsichtig sein, was man beim Übergabegebet für Formulierungen nimmt. Aber meine Gerechtigkeit bestand nicht darin, dass ich gut war, sondern dass Jesus gesagt hat, Paul, ich mach dich gerecht. Das war Petrus. So, und jetzt müssten wir eigentlich, das machen wir gleich in aller Ruhe, Abendmahl feiern, damit wir nochmal schmecken, wo unsere Gerechtigkeit drin besteht. Das könnt ihr hier schon mal sehen, das kommt gleich auf euch zu. Aber jetzt würde ich gerne mit euch durchgehen, was dieses Gebet im Einzelnen bedeutet. Jetzt fängt die Ermutigungsphase an. Die Folgen des Gebetes fangen wir mal bei Petrus an. Die Geschichte ist uns ja wohlweislich bekannt. Er betet und plötzlich kommt von oben ein Tuch runter mit lauter Gewürm und er hört eine Stimme, schlachte und iss. Da packt ihn der Ekel, das war nicht Dschungelcamp, sondern er wusste vom Reinheitsgebot, das isst man nicht. Da war ein hoher Traum. Ich habe an die Köchin gedacht, was die mir jetzt zu essen macht. Und ich habe gedacht, wenn die wieder so kocht wie gestern, dann geht gar nicht. Aber Gott wiederholt es. Und dann kommt schließlich hinterher, nachdem Gott es mehrfach hintereinander ihm klar gemacht hat, was ich rein erkläre, erklär du bitte nicht für unrein. Und dann hört es auf. Das Erste, was im Gebet wirklich passiert, Gott antwortet. Und hier kommt meine erste theologische Frage, die ich irgendwann mal im Himmel stellen werde, wo ich keine richtig tiefe Erkenntnis darüber habe. Warum erklärt Gott hier nicht alles? Er hätte doch sagen können, gib mal acht, es dauert nicht lange, da klopft es an der Tür, da kommen ein paar Leute vorbei, die kommen von Cornelius, das ist in Caesarea ein Hauptmann, der muss unbedingt getauft werden, dem musst du das Evangelium erklären, da gehst du hin, machst einen Predigtdienst und guckst mal und ich werde dir auch mit dem Heiligen Geist taufen, das wird schon klar gehen, gib mal acht, frühstücke gut, esse gut und dann gehst du los. Habt ihr euch mal gefragt, warum Gott so in Rätseln redet? Ich fand das irgendwie, also wenn ich bete und ich die Antwort von Gott erwarte, dann doch bitte, Paul, gib mal acht, jetzt gehst du an die Tür da hinten, da ist Nummer 33, da ist eine Oma, der geht es besonders schlecht, da klingelst du mal und dann gehst du hin und betest für die mal und danach nimm die ihren Rollator und setzt den bei eBay auf. Das wünsche ich mir manchmal. Aber Gott ist irgendwie ganz anders. Aber das zur Ermutigung, wenn wir beten, gib mal acht, hab danach immer mal einen Moment Schweigen, damit Gott auch reden kann. Herr Jesus, hier bin ich, du kennst die Gemeinde, du kennst jedes schwache Glied, du segnest das heute, Amen, aber jetzt habe ich meine Termine. Wer von uns hat denn noch den Mut zu erwarten, dass Gott wirklich redet? Ich meine jetzt nicht, wenn ein prophetisches Wort auf einmal im Gottesdienst kommt und wir dann möglichst was hören, sondern dass er zu dir persönlich redet. Ich würde mal gerne eine Umfrage machen. Wer hat das in diesem Jahr schon einmal erlebt? Dass während der Gebetszeit, die du hattest, hoffentlich hattest, dass Gott redet. Da ist jemand. Hä? Da ist noch. Hey, das finde ich cool. Aber ihr solltet die anderen heute ermutigen, dass es wirklich geschieht. Beten heißt auch, dass Gott antwortet. Und Gott erklärt ihm nur, was für ihn im Moment wichtig war. Das nächste, er macht ihm absolut klar, dass er eine Stärkung seiner Gottesbeziehung braucht. Was ich heilig erkläre, ohne dass Gott das gesagt hätte, ich glaube, er hätte nicht den Mut gehabt, nachher mit den Leuten zu gehen, die kommen, um ihn einzuladen, um nach Caesarea zu gehen. Aber es ist schon sowas, wenn im Gebet Gott zu dir was sagt und dann kommt eine Handlungsanweisung. Gleich steht jemand vor der Tür. Der Briefträger, der ist in Not. Ja, das sagt er vielleicht noch gar nicht. Gleich kommt der Briefträger, sagt er hoffentlich mit dem Geld. Ja, das lassen wir jetzt. Stärkung der Gottesbeziehung. Die Folge des Gebets ist dann auch eine Korrektur der Denkstruktur. Hat Gott dir schon mal im Gebet gesagt, gib mal acht, deine theologische Meinung, die musst du in die Tonne hauen? Ich weiß ja nicht, wie ihr erzogen seid. Ich bin so erzogen worden, die Frau schweige in der Gemeinde. Und die sollen auf dieser Seite sitzen und die Männer sollen auf dieser Seite sitzen, damit ja kein erotisches Flair sich entwickeln kann. Weil der Pastor kann dann immer sehr gut gucken, wenn die Männer auf die andere Seite schielen. Kann das direkt bearbeiten, nicht? So bin ich groß geworden. Und man ging mit Pokerface in die Stunde und kam mit Pokerface wieder raus. Draußen hat man dann eine Zigarette angezündet und ein Rauchopfer gebracht. Und wenn jemand in der Gaststätte war, sonntags zum Mittagessen, der wurde am nächsten Sonntag, wurde der auf der Kanzel als halb abgefallen namentlich genannt. Unser Bruder hat wieder Alkohol getrunken. Und für mich war der Horror am Silvester, wurde grundsätzlich um 24 Uhr gebetet. Gregorianischer Kalender, ja. Und da musste ich im Posaunenchor da sein. Meine Kumpels, die haben die Raketen gestartet und ich musste Lobe den Herrn spielen. Aber das war's noch. Heilige Atmosphäre. Und dann waren Brüder dabei, die haben dann so lang gebetet, da war der letzte Knallfrosch draußen schon hochgegangen, dann waren die noch nicht ihr Amen gefunden. Das waren Dinge, sage ich euch, das war meine theologische Prägung. Und dann komme ich in die Jesus-People-Bewegung rein. Nollendorfplatz, 1973. Ich stehe an der Tür, ich will rein. Und dann sagt damals Volker Spitzer, so, jetzt drücken wir mal unseren Nachbarn richtig und sagen, ich hab dich lieb und wer nicht lügen will, sagt, Jesus hat dich lieb. Du musst dir vorstellen, welcher Kulturwandel auf einmal in meinem Inneren vorbeiging. Da drückten sich Männer und Frauen, die saßen nicht getrennt. Das war Rudelbildung direkt am Anfang des Gottesdienstes. Und ich habe ein halbes Jahr lang habe ich auf der hinteren Stufe gesessen. Im hinteren, wer das noch kennt, Nollendorfplatz, einige sind ja noch da, dabei, die das gekannt haben. Da gab es so eine kleine Empore im Hintergrund mit dem Geländer. Ich habe mich hinter dem Geländer hingesetzt, habe die Bibel aufgeschlagen und habe nur darauf gewartet, dass Volkert irgendwas theologisch Falsches sagt, was nicht in meine Theologie reinpasste. Und jedes Mal danach bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, Pastor, hier hast du was Falsches gesagt. Ich bin so froh, dass ihr so gnädig mit mir seid. Ich könnte das, glaube ich, auf Dauer nicht ertragen. Aber er setzt sich mit mir dahin und sagt, gib mir acht, ich will dir das mal erklären. Da musste Gott kommen und musste mich an der Hand nehmen und musste mich in meiner theologischen Meinung befreien. Wenn Gott redet, das ist wichtig, das ist absolut wichtig, hinzuhören, damit wir seine Denkstruktur bekommen und keine theologische Meinung. Als Pastor bin ich ja für theologische Meinungen zuständig, aber eigentlich möchte ich, dass Jesus durch den Heiligen Geist kommt und uns lehrt. Das war hier bei Petrus wichtig. Der bekam eine komplette Korrektur der Denkstruktur. Nicht nur durch das einfache Wort, sondern nachher durch sein Erleben. Er geht ja dann zu Cornelius hin. Er sieht, wie er verkündigt, obwohl er als Jude da nicht stehen durfte. Und wie plötzlich der Heilige Geist fällt und er sagt, wow, selbst auf die Heiden fällt der Heilige Geist. Ich sehe es und ich höre es, wie sie in Zungen reden. Dann nichts wie hin zur Taufe. Was für ein Ding. Ich glaube, hätte Gott das in einem Moment ihm in der Vision gesagt, ich glaube nicht, dass er komplett zugehört hatte. Er erlebt Gottes Wirken an den Menschen. Ich glaube, wir haben noch keine Erweckung in Deutschland, weil wir nicht mehr bereit sind, hinzuhören. was Gott dir persönlich sagen will. Und dann in gehorsamen Schritten den Weg zu gehen, den er haben möchte, damit wirklich die Dinge geschehen, die er mit dir vorhat, dass du eine Herzenserweiterung bekommst. Für mich ist wirklich die Frage, wann hat Gott dir das letzte Mal gesagt, dass du jemanden einladen sollst, dass du jemanden die Güte Gottes weiter erklären sollst? Das ist so sein Herzensanliegen, dass Menschen gerettet werden. Aber schauen wir uns noch die Folgen bei Cornelius an. Cornelius betet und Gott antwortet. Gott antwortet auch nur wieder mit Teilangaben, nicht mit dem kompletten Plan. Er sagt nicht, schickt zu Petrus, der erklärt euch alles und danach lädst du die Verwandtschaft, die Bekanntschaft vieler Leute ein und die werden sich bekehren und du wirst mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und danach kannst du getauft werden. Er kriegt nur ein kleines Segment gesagt, geh hin und hol diesen Mann. Und stellst du dir diesen Hauptmann vor? Und es ist dann schön, diesen Nebensatz in der Bibel zu lesen, dass er einen gläubigen Soldaten mitgeschickt hat und sagt, geh hin und hol den. Und dann sind die dahin gewandert und dann kommen sie zurück. Das Erste als Folge des Gebets war, er konnte Gott hören, weil Gott antwortete. Ein Heide konnte Gott hören. Er bekam eine Offenbarung und jeder, der hier sitzt, sitzt eigentlich nur hier, weil Gott sich ihm irgendwann offenbart hat, nicht weil du selbst so clever warst. Das Nächste, was er erlebte als Folge des Gebets und des Gehorsamschrittes, es stärkte seine Glaubensbeziehung, das bedeutete Jüngerschaft. Er sah, dieser Petrus existiert wirklich, der kommt, ich habe richtig gehört. Gott redet zu mir, Gott hat mein Gebet gehört. Ich glaube, wir brauchen das wieder mehr denn je, dass wir Gebetserhörungen haben, die nachvollziehbar sind, weil wir Gehorsamschritte gegangen sind. Und wenn Gott heute zu dir redet, dass du wieder mehr beten solltest, dass er dich heute ermutigt, nicht als Muss zu beten, sondern als Beziehung und Leidenschaft, dann bitte tu's und tu's schnell. Nicht erst nächste Woche. Cornelius lernt, was es heißt, Glaubensschritte zu tun. Und dieser Glaubensschritt ist nicht nur, dass er zwei Leute losschickt, die den Petrus holen, sondern jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr habt so ein Wort bekommen, ladet denjenigen ein, der wird kommen und du hast keine Idee, was dann passieren wird. Und in der Apostelgeschichte 10 lesen wir, er lädt seine Familie komplett ein. Gut, die sind vielleicht gehorsam und sagen, ja, mal sehen, was Papa daraus macht. Vielleicht hat er auch gesagt, ich mache ein großes Essen, dann kommt die Verwandtschaft freiwillig. Dann lädt er noch eine ganze Menge von seinen Freunden und Bekannten ein. Dann war der Saal voll mit klassischen Heiden. Könnt ihr das nachvollziehen, diese Sache? Hast du so ein Erlebnis mal im Gebet miterlebt, dass Gott so konkret gesprochen hat, du bist im Glauben den Schritt gegangen und dann passiert's. Dann erlebt er Gottes Kraftwirkung. Und danach sehen wir uns doch alle. Und die Kraftwirkung sah wie folgt aus. Als Erstes geht es den Leuten durchs Herz, wie die Bibel das sagt. Sie verstehen auf einmal, Gott ist für mich da. Er ist nicht ferne, sondern er ist da für uns. Und ich glaube, dass hier einige Leute sitzen, die das ganz neu brauchen, dass sie wissen, Gott ist für mich da. Das ist nicht eine Sache, die ich am Sonntag hier erlebe, sondern Gott ist für mich heute Abend, wenn du Tatort guckst, dann ist er da und guckt mit. Diese Offenbarung, die brauchen wir wieder ganz neu. Nichts gegen euch, ich brauche das. Als ich in der Vorbereitung war, sagte Paul, predige dir das nochmal. Das musst du nochmal hören. Du sehnst dich doch danach, dass diese Wunder Gottes in dem Leben der Leute passieren. Aber es fängt an, indem ein Mann betet. Gott antwortet, einen bescheidenen Auftrag gibt, man geht Schritte im Gehorsam ein Stückchen weiter und dann passiert's. Ungefragt, auf einmal offenbart sich Gott in seiner Herrlichkeit, die Menschen bekehren sich. Heißt, da gab es noch keinen Altarruf, da gab es scheinbar kein Übergabegebet. Der Heilige Geist fällt unanständigerweise, wie es geschrieben steht, auf alles Fleisch. Das würde ich mir gerne mal wünschen. Ich predige am Breitscheidplatz, ja, Breitscheidplatz ist momentan durch andere Sachen belegt, ich predige irgendwo am Leopoldplatz. Die Leute sind beim Einkaufen, weil Gott gesagt hat, er predigt da. Und während ich predige, zack, fällt der Heilige Geist. Du musst nicht erklären, was die Geistestaufe ist. Die reden auf alle Fälle auf einmal Arabisch, obwohl sie gar nicht daherkommen. Die reden auf einmal in der fremden Sprache. Wie viele Fromme sagen, ach, ich möchte gerne in Zungen reden. Und dann kannst du die würgen, du kannst sie auf die Schreckbank nehmen und da passiert nichts. Verstehst du? Und da einfach zack. Die reden auf einmal in Zungen. Und das Heiße ist ja, wenn du dann anfängst, in Zungen zu reden, bekommst du eine andere Dimension in der Gebetssprache. Du bekommst eine andere Ebene. Nicht damit du besser bist, sondern damit Gottes Ehre noch größer wird. Und da steht dieser heilige Mann Petrus daneben und guckt und sagt, ist ja hochinteressant. Wir mussten bis Pfingsten warten und bei denen passiert das einfach so. Aber so ist Gott. So ist Gott. Und hier möchte ich uns ermutigen als Gemeinde in diesem Jahr, oder wir haben ja die Übungsstunde der Allianz-Gebetswoche, dass wir sagen können, okay, wir fangen nochmal neu an. Wir wollen die andere Dimension haben, dass Gott zu uns redet und dass ich gehorsam bin, Schritte gehe und sehe, wie er wirkt. Es gibt ja diesen Spruch, ohne Moos nichts los. Ohne Gebet passiert gar nichts. Und ich meine das nicht nur, dass wir beten und sagen, naja, Herr, segne Bruder, Schwester, dass es nicht so elendig aussieht, bitte berühr doch, sondern dass eine andere Dimension kommt, die Gott im Fokus hat und Gott ehrt. Manchmal denke ich mir, wir müssten so beten, Herr Jesus, kümmert dich das nicht, dass in Berliner Kirchen so viele Stühle heute leer bleiben? Kümmert dich das nicht, dass so wenig Leute in Zungen reden? Kümmert das dich nicht, dass so wenige Taufen da sind, wo Menschen wirklich sagen, ich will Jesus haben? Ich will mit ihm gehen für Zeit und für Ewigkeit. Kümmert dich das nicht? Das ehrt dich doch nicht, so einen kümmerlichen Haufen von Menschen zu sehen, die sich in die Begegnungskirche durch den Schnee gequält haben. Herr Jesus, es wäre doch Platz für 5 Gottesdienste am Sonntag hier nacheinander, wenn der Raum zu klein würde. Kümmert dich das nicht? Das ehrt dich doch, wenn Menschen kommen und ihr Leben niederlegen. Bete ich vielleicht falsch und brauche eine Korrektur meiner theologischen Prägung? Brauche ich das wieder neu, dass wenn ich einen Impuls, ich will das mal sehr fromm und weiträumig aussprechen, wenn ich eine Vision im Gebet habe, dass ich wirklich gehorsam bin, obwohl ich das Ende gar nicht verstehe? Für mich als Pastor ist es eine der großen Herausforderungen, wenn ich von Gott gehört habe, was ich predigen soll, dass ich manchmal denke, ach, das kann ich jetzt nicht. Das sage ich jetzt nicht. Das wird mir nur falsch ausgelegt. Wie weit bin ich dann noch gehorsam? Ich höre und tue. Ich würde uns am Anfang dieses Jahres wirklich nochmal ermutigen. Ich möchte uns ermutigen mit diesem Vers, den uns Jakobus gegeben hat. Elia war ein schwacher Mensch, von gleicher Gemütsbewegung wie wir. Und er betete ein inständiges Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Denn, und hier habe ich das umgedreht, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und ich würde gerne mit euch heute beginnen, die Gerechtigkeit nochmal ganz neu anzuziehen. Dass ich komme und schmecke, wie freundlich er ist. Und wenn ich nach vorne komme, um das Mahl zu nehmen, dass ich sage, Herr Jesus, deine Gerechtigkeit, meine ist nicht gut genug. Ich möchte wieder neu lernen und hören, wie freundlich und wie gut du bist. Dass die erste Stufe in Erfüllung geht für ein erhörliches Gebet, dass du als gerecht befunden wirst vor Gott, dass er zu dir reden kann. Und vielleicht, wenn du dann kommst oder das Mahl genommen hast, wenn du wieder durch den Gang nach hinten gehst auf deinen Platz, dass du dann ganz neu Gottes Versprechen machst, ich möchte wieder lernen, hörend zu beten. Ich möchte wieder gehorsam sein. Ich möchte vielleicht meinen Arbeitsablauf unterbrechen, dass du reden kannst. Ich möchte vielleicht mal meine Zeiteinteilung noch mal ganz neu korrigieren. Und selbst wenn es zwischen den Mahlzeiten ist, während in der Küche noch gekocht wird, ich möchte auf dich hören und du darfst mir alles sagen. Wäre eine Herausforderung, risikoreich, weil das Gefährliche ist, bei Gebeten Gott hört. Gott hört, er achtet sehr drauf, was du sagst. Ich weiß es manchmal nicht mehr, aber er scheint sich das zu merken. Weil in der Nacht, wo der Herr Jesus verraten war, nahm er das Brot, brach es, gab es seinen Jüngern. Mein Leib gegeben für euch. Meine Gerechtigkeit bekomme ich durch ihn. Da will ich mich heute bewusst dran erinnern. Deswegen ist mir das mit dem Abendmahl ganz wichtig bei so einer Predigt. Sonst machst du immer nur ein bisschen Druck. Wir müssen mehr beten, wir müssen mehr beten. Nein, es ist eine Herausforderung, in seine Gerechtigkeit zu kommen. Und er nahm den Kelch nach dem Mahl und sagte, ich will einen Bund mit dir machen. Ich will mit dir gehen. Ein Bund. Hey, Jesus, ich breche den öfters. Das sieht sicher nicht so gut aus, deswegen will ich den erneuern mit dir. Ich möchte mir wieder was von dir sagen lassen. Nicht nur durch die Predigt, sondern durch ein Hinhören, was du gibst. Und er segnete den Kelch und sagt, das ist mein Blut vergossen für euch. Jesus, meine Gerechtigkeit.